Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein Thema behandeln, das vielleicht auf den ersten Blick keinerlei Fragen aufwerfen könnte, das aber bei genauerer Betrachtung gar nicht so einfach ist zu verstehen, gar nicht so einfach ist, im praktischen Leben auf die richtige Weise anzuwenden. Es geht um Prüfung. Es geht aber auch darum, was man tut, wenn man geprüft hat. Und wie man bei dieser Prüfung eigentlich vorzugehen hat. Die Bibel sagt uns viel darüber, dass wir Dinge prüfen sollen. Zum Beispiel in 1. Thessalonicher Kapitel 5 lesen wir einmal die Verse 21 und 22, wo es ja nun deutlich heißt, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Allein das ist schon eine sehr interessante Aussage. Wir sollen zunächst einmal alles prüfen. Alles in dem Sinne, nun, was ist richtig, was ist falsch. Und wir sollen dann das Gute festhalten, das Böse ablegen. Und mit dem Bösen kann auch der Anschein des Bösen mit verbunden sein. Das heißt ja, meidet das Böse in jeder Gestalt. Oder man kann auch übersetzen, in jeder Erscheinungsform. Oder wie man es vielleicht so betrachten könnte. Man soll, wie wir noch sehen werden, keinerlei Anstoß geben anderen gegenüber. Aber es geht hier darum, dass man zunächst einmal prüfen soll, was man hört. Wenn ich zum Beispiel Ihnen eine Predigt gebe oder wenn ich Ihnen zum Beispiel sage, lesen Sie mal unsere Literatur über dies und jenes, dann gehe ich davon aus, dass Sie das prüfen, was ich Ihnen sage, was wir in unserer Literatur geschrieben haben, anhand der Bibel. Aber auch da werde ich einige Anmerkungen dazu machen müssen, denn einige sind laufend am Prüfen und prüfen und prüfen und prüfen und kommen niemals zu einer Entscheidung. Das ist nicht damit gemeint, was die Bibel sagt. Schauen wir uns einmal Römer Kapitel 2 an. Es geht so dann auch nicht darum, dass man alles so theoretisch prüft und nachdem man es geprüft hat, dann macht man weiter nichts damit. Dann haben sie ihre Zeit vergeudet. Römer Kapitel 2 und Vers 18, wo wir lesen, du kennst seinen Willen. Und prüfst, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, was das Beste zu tun sei. Und dann fährt Paulus fort zu sagen, ja, aber dann handelst du nicht danach. Aber schauen Sie, man prüft, was die Bibel sagt. Man ist aus dem Gesetz unterrichtet, was das Beste zu tun sei. Es geht nicht nur um das Hören. Es geht nicht nur um das theoretische Wissen, es geht darum, dann auch zu tun, was man als richtig erkannt hat. Jemand, wie die Bibel sagt, der weiß, etwas Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Es geht darum, dass man sich beweist, was das Richtige ist. Dass man sich beweist, dass man selbst davon überzeugt wird, was die Bibel lehrt. Und zunächst einmal schauen wir uns Apostelgeschichte 17 an. Apostelgeschichte 17, es gibt hier ein gutes Beispiel von Menschen, die dem Paulus zugehört haben. Und was haben sie dann getan? Apostelgeschichte 17 und in Vers 11. Diese aber, die Menschen in Beröa, die waren freundlicher oder besser eingestellt, hatten eine bessere Haltung als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf. Schauen Sie, bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Also sie hörten sich zunächst einmal das an, was der Paulus ihnen sagte. Sie nahmen es bereitwillig auf, nicht schon gleich mit der Einstellung, ach, das, was der sagt, ist totaler Quatsch, das brauche ich mir gar nicht erst anzuhören. Und dann heißt es, dann forschten sie oder prüften sie täglich in der Schrift. Sie hatten damals hier nur das Alte Testament. Aber auch im Alten Testament forschten sie nach, prüften sie nach, ob das, was der Paulus so sagte, denn auch richtig war. Sie prüften nicht mit der Einstellung, wir wollen es widerlegen. Aber sie prüften es mit einer Einstellung, schauen wir mal, ob das dem entspricht, was der Paulus sagt. Wenn es heißt, sie nahmen das Wort bereitwillig auf, kann man auch übersetzen, ganz willig auf. Sie nahmen es ganz willig auf. Sie waren willens, die Wahrheit zu erkennen. Sie waren willens, das Richtige zu tun. In Johannes 5 und Vers 39 sagt Christus etwas Ähnliches. Johannes Kapitel 5 und in Vers 39. Da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel von 1984, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist es, die von mir zeugt. Also ja, man hat in der Schrift das ewige Leben, aber man muss Jesus Christus als unseren persönlichen Erlöser anerkennen und dann die Sündenvergebung erlangen aufgrund seines Opfers, damit man ewiges Leben erlangen kann. Aber wo er hier sagt, ihr sucht in der Schrift, wie es hier übersetzt wird, da übersetzen andere, erforscht die Schrift oder sucht die Schrift durch, wie das die Berührer getan haben. Die Authorized Version und auch die Lutherbibel von 1964 übersetzt es so. Erforscht die Schrift. Auch hier wiederum wird gesagt, man soll nachforschen, was die Bibel sagt. Und es mit dem vergleichen, was man hört. Es wird sogar uns im Alten Testament, im Buch Malachi gesagt, dass man Gott prüfen soll. Gott sagt, prüft mich, wenn ihr den Zehnten zahlt, ob ich euch nicht insoweit dann Segen geben werde, die Fülle. Prüft mich. Aber nicht so, wie unbedingt Jakob es getan hat. Jakob sagte, okay, wenn ich jetzt zurückkomme zu diesem Ort und du hast mich gesegnet, dann will ich dir den Zehnten zahlen. Das ist nicht das, was Gott sagte in Malachi. Er sagte, zunächst einmal prüft mich, zahlt den Zehnten und sehe dann, ob ich euch segne oder nicht. Also der Jakob, der wollte das so ein bisschen umgedreht handhaben. Und so sagt uns die Bibel auch, dass wir die Dinge prüfen müssen, dass wir die Wahrheit akzeptieren müssen, dass wir von der Wahrheit total und völlig überzeugt sein müssen. Und das bedeutet auch, dass wir bereit sein müssen, das wiederzugeben, was wir glauben, wenn wir darüber gefragt werden. Schauen wir uns dies an in 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 15. Aber achten wir auch hier ganz genau darauf, was gesagt wird und was nicht gesagt wird. 1. Petrus 3 und Vers 15. Zunächst einmal heißt es hier, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Mit anderen Worten, man soll Jesus Christus sozusagen einen Platz in seinem Herzen verschaffen, ihn heiligen, ihn für diesen geheiligten Zweck Erlaubnis geben, wenn man so will, in sich zu wohnen, bei sich zu wohnen. Ich habe ja kürzlich eine Predigt gegeben über den Heiligen Geist und wieso der Heilige Geist ein Geist ist, die Tatsache, dass sowohl der Vater als auch der Sohn in uns wohnen durch den Heiligen Geist. Man muss dies aber natürlich auch erlauben. Man muss also auch erlauben, dass Christus, dass Gott der Vater, durch den Heiligen Geist in uns wirken. Und so fährt er dann fort zu sagen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Also hier wird viel gesagt. Man wird zunächst einmal aufgefordert zu erklären, warum man die Hoffnung hat, die man hat. Was ist der Grund dieser Hoffnung? Aber es wird hier von Rechenschaft gesprochen. Mit anderen Worten, es geht hier nicht um eine freiwillige Aussage, um ein freiwilliges Ausposaunen an jedermann, was man so glaubt. Es geht darum, man wird, sagen wir einmal, vor Gericht gezerrt. Und man muss sich jetzt rechtfertigen. Warum hat man das so getan und nicht anders? Es wird Rechenschaft gefordert. Man muss bereit sein zur Verantwortung. Man muss sich verantworten können für das, was man tut, für das, was man glaubt. Und wir finden eine Parallelstelle in Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4 und in Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Antworten. Schauen Sie, die Betonung liegt auf Antworten. Man wird gefragt. Man wird ernstlich gefragt. Jemand will es wissen. Und dann müssen Sie bereit sein, Antwort zu geben. Ich kann mich an Fälle erinnern, damals in Deutschland noch, wo es ja eine Verpflichtung bestand, in das Militär zu gehen, es sei denn, man konnte nachweisen, dass man dagegen aus religiösen Gründen sich dagegen verwahrt hat. Und dann musste man sich verantworten. Zunächst einmal vor der Verwaltungsbehörde und dann, wenn die Verwaltungsbehörde in keinster Weise bereit war, einen freizustellen, dann musste man sich vor dem Gericht verantworten. Und dann wurden Fragen gestellt. Ja, warum dies? Warum das? Wieso? Warum gehen Sie nicht in den Krieg? Warum befürworten Sie den Krieg nicht? Haben die Israeliten im Alten Testament nicht Krieg geführt? Und so weiter und so fort. Und man musste die Antwort kennen. aus der Bibel. Und man musste auch seine Überzeugung darlegen. Das ist das, was ich glaube, aufgrund der Bibel. Schauen Sie, wenn jetzt derjenige, der jetzt vor dem Richter stand, gesagt hätte, ja, also ich habe hier eine Broschüre, die können Sie mal durchlesen, oder fragen Sie mal vielleicht meinen Anwalt, den Herrn Ling, der kann es Ihnen erklären, das hätte nicht ausgereicht. Schauen Sie, es ging um die persönliche, individuelle Überzeugung, die verantwortet werden musste. Und so ist es hier auch. Man muss sich verantworten. Man muss zunächst einmal die individuelle Überzeugung haben, in sich aufgenommen haben, wissen, absolut genau wissen, was man glaubt, warum man es glaubt. Und auch in der Lage sein, dann eine Antwort zu geben, wenn man gefragt wird. In Lukas Kapitel 12 lesen wir die Verse 11 und 12. Lukas Kapitel 12 und die Verse 11 und 12. Was glauben Sie und warum glauben Sie es? Nur, weil Sie mir so einige Predigten zugehört haben und sagen, ja, der Herr Link, der macht das eigentlich so ganz gut, das scheint so richtig zu sein. Ich sage Ihnen immer und immer wieder, wenn ich eine Predigt gebe, wenn ich Bibelstellen zitiere, lesen Sie die Bibelstellen mit, dass Sie auch sehen, dass das so geschrieben steht. Wenn Sie Broschüren lesen, lesen Sie nicht einfach nur die Broschüren, lesen Sie die Bibelstellen, schlagen Sie die Bibel auf, schauen Sie nach, ob das da auch richtig so zitiert ist. Lukas 12, die Verse 11 und 12, wo es heißt, Lukas 12 und Vers 11, wenn sie euch aber führen werden in die Synagogen und vor die Machthaber und die Obrigkeit, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird euch in dieser Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Gott, der Vater, Jesus Christus in uns, die werden uns durch den Heiligen Geist lehren. Aber wie kann das sein? Wenn man keinerlei Grundlage hat, dann wird der Heilige Geist uns gar nichts lehren. Schauen Sie, es geht darum, dass man zunächst einmal sich selbst Dinge bewiesen hat. Und das wird auch deutlich gemacht in Johannes Kapitel 14. Denn was sagt Christus über den Heiligen Geist? Johannes Kapitel 14 und in Vers 26. Aber der Tröster, der Beistand, sagen wir einmal, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Schauen Sie, Christus hatte den Jüngern vieles gesagt damals, aber sie konnten es noch nicht tragen, wie Christus sagte. Aber später, wenn sie den Heiligen Geist erhalten würden, dann würden sie das besser verstehen können und sie würden sich auch an diese Dinge erinnern können, die ihnen gesagt worden war. Genau hier. Wenn man sich verantworten muss, dann wird einem der Heilige Geist helfen, sich an das zu erinnern, was man weiß. Dass man auch die richtigen Worte findet. Aber zunächst einmal muss man es wissen. Wenn Sie sich nie mit der Materie beschäftigt haben, wenn Sie nie sich damit beschäftigt haben, warum man zum Beispiel nicht in den Krieg ziehen soll, und Sie werden jetzt da zur Verantwortung gezogen, warum Sie jetzt ein Kriegsdienstweigerer sein wollen, dann wird Ihnen der Heilige Geist gar nichts sagen. Schauen Sie, Sie müssen zunächst einmal die Wahrheit sich selbst bewiesen haben, sodass Sie sich dann auch verantworten können, wenn sie zur Verantwortung herangezogen werden. Aber man muss, wie ich sagte, zunächst einmal von der Wahrheit überzeugt sein, aber dann auch in der Lage sein, die Wahrheit zu bekunden, auch aufgrund von Bibelstellen, wenn man dazu aufgefordert wird. Sagen wir einmal, jemand fragt Sie ja, warum? Halten Sie kein Weihnachten? Eine nicht unbedingt richtige Antwort wäre, ja, wir haben eine Broschüre, die kann ich Ihnen jetzt vorlegen. Oder Sie können unseren Pastor Herrn Link fragen, der wird es Ihnen erklären. Nein, damit hat man sich schon ein wenig disqualifiziert. Man will ja von Ihnen wissen, wenn es wirklich jemand ist, der es wissen will, warum Sie zum Beispiel kein Weihnachten halten. Sie sollten schon die Grundlage haben. Nicht zu viel sagen, natürlich nicht. Ist auch nicht falsch, dann letztendlich auf die Broschüre, sagen wir mal, zu verweisen. Aber zunächst mal müssen Sie eine Antwort geben. Und Sie müssen in der Lage sein, eine solche Antwort zu geben. Und wenn Sie dazu aufgefordert werden, dann sollten Sie auch in der Lage sein, das aus der Bibel zu zeigen, nicht von sich aus. Ich würde also total davon abraten, dass Sie jetzt, sagen wir mal, zu einem Bekannten gehen, zu einem Freund gehen und sagen, hören Sie mal zu oder hör mal zu, du solltest Weihnachten jetzt nicht halten, ich würde mal erklären, warum nicht. Nein, es kommt darauf an, dass Sie gefragt werden. Wenn man sieht, dass Sie Weihnachten nicht halten, ja, warum nicht? Und jemand will es richtig wissen und ehrlich wissen. Warum kein Weihnachten? Warum kein Ostern? Warum kein Halloween? Sie sollten die Antworten kennen. Sie müssen die Antworten kennen und Sie müssen auch in der Lage sein, die Antworten dann anhand der Bibel zu zeigen und zu beweisen. Verantwortung zu geben für die Hoffnung, die in ihnen ist. Und eine lapidare Antwort, wie auch, ja, das alles heilt nicht, damit kommt man auch nicht durch. Sie müssen da schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber Vorsicht ist geboten. Vorsicht bei freiwilligem Zeugnis geben sozusagen, ohne gefragt worden zu sein. Das ist die Gefahr. Schauen Sie, das ist die andere Seite der Münze. Man soll dazu bereit sein, Verantwortung zu geben, wenn man gefragt wird. Man soll aber nicht, wie jetzt jemand da herumlaufen mit einem Schild und allen jetzt erklären wollen, so auf der Straße oder was weiß ich nicht wo, warum man das lehrt, warum man das tut, warum man das glaubt, was man glaubt. Deswegen auch Vorsicht mit Eintragungen auf Facebook. Da bin ich also nach wie vor sehr, sehr dagegen, da zu weit zu gehen mit solchen Bibelsprüchen und biblischen Erklärungen und so weiter und so fort. 1. Petrus Kapitel 3. 1. Petrus 3 lesen wir angefangen in Vers 1. 1. Petrus 3 und Vers 1. Hier geht es jetzt um eine Ehe zwischen einem Mann, einer Frau. Und sagen wir mal, die Frau hier in diesem Falle ist bekehrt, der Mann ist nicht bekehrt. So, was soll jetzt die Frau tun? Soll die Frau jetzt dem Mann ständig in den Ohren liegen und ihm erklären, warum er das auch so sehen muss, wie sie das sieht? Man kann das auch umdrehen. Es geht ja auch darum, dass, sagen wir mal, eine Frau ist nicht bekehrt, der Mann ist bekehrt. Soll der Mann das laufend tun? Nein, das ist nicht das, was Petrus hier sagt. Schauen Sie, was er sagt. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, aber es geht auch darum, dass sogar auch der Mann sich der Frau in gewisser Weise unterordnen soll, denn man soll sich gegenseitig unterordnen, gegenseitig auf die Bedürfnisse des anderen Ehepartners eingehen. Aber hier geht es ganz besonders jetzt um die Frau. Die soll sich ihren Männern unterordnen, damit auch die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte, schauen Sie, ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt, ist das möglich? Absolut. Der ungläubige Ehepartner ist durch den gläubigen Ehepartner geheiligt, wie es sagt, ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Er kann Zugang zu Gott finden. Aber der gläubige Ehepartner kann diesen Zugang erschweren durch sein oder ihr Verhalten. Und ganz besonders durch Worte, die man gar nicht hören will. Nein, es geht hier um einen stillen Lebenswandel. Jemand wird gewonnen, wie es hier heißt, nicht durch Worte, sondern durch einen stillen Lebenswandel. Man sieht, wie der bekehrte Ehepartner lebt. Und dann macht man sich so gewisse Gedanken. Er oder sie, die lebt so, vielleicht ist da doch etwas dran an dem, was er oder sie so tut. 1. Korinther, Kapitel 4 und Vers 20. 1. Korinther 4 und Vers 20. Das Reich Gottes steht nicht in Worten. Wussten Sie das? Steht nicht in Worten, sondern in Kraft. Es geht um die Kraft eines gerechten Lebens auch. Es geht die Kraft, die aus einem herausströmt, wenn jemand anders sieht, wie man lebt, wie man auf richtige Weise lebt, wie man als ein Christ lebt. Wenn man viele Worte macht und dann aber nicht danach lebt, dann ist das Heuchelei in den Augen der Bibel und das bringt in keinster Weise irgendwelchen Erfolg. Und so lesen wir in 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 18. Auch hier, das Gleiche wird immer wieder und wieder gesagt in der Bibel. 1. Johannes 3 und Vers 18. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Darauf kommt es an. Es geht um die Tat, um das Tun. Du bist aus dem Gesetz unterrichtet, das Beste zu tun. Nun, dann tu es auch. Und es muss das Richtige sein. Es muss die Wahrheit sein. Wenn man nur davon redet, aber es dann nicht ausführt, dann bringt das nichts. Dann bringt es im Gegenteil sogar ganz negative Konsequenzen. Und so lesen wir auch in Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1 und Vers 22. Seid aber Täter des Worts und nicht bloß Hörer allein, denn sonst betrügt ihr euch selbst. Aber nicht nur euch, sondern andere auch, die nämlich nicht von dem profitieren, was sie sagen mögen, wenn sie es nicht tun. Sie sollen Täter des Wortes sein. Okay, zunächst einmal prüfen Sie, was die Bibel lehrt. Und dann akzeptieren sie, was die Bibel lehrt, und leben sie danach, was die Bibel lehrt. Und wenn sie zur Verantwortung herangezogen werden, wenn zum Beispiel ihr unbekehrter Ehepartner sie fragt, natürlich müssen sie dann in der Lage sein, dies zu beantworten. Er fragt sie, sie stehen jetzt hier auf der Plattform sozusagen, sie müssen jetzt die Antwort geben. Können sich nicht auf andere beziehen, auf andere verweisen und sagen, ja, red mal mit dem oder der, die haben ein besseres Verständnis. Das kann so nicht gehen. Sie sind verantwortlich für das, was sie tun. Sie sind verantwortlich, dass sie auch glauben und sich davon überzeugt haben, was sie glauben. Ich habe oft erlebt, dass Menschen einfach anderen gefolgt sind. Ob es jetzt ein Ehepartner war, ein ungläubiger Ehepartner, sagen wir mal, der dem gläubigen Ehepartner dann gefolgt ist, vielleicht sogar auch dann in Anführungszeichen gläubig wurde, aber nur deshalb, weil der gläubige Ehepartner gläubig war. Und dann kamen Änderungen, sagen wir mal, die Organisation, zu der man dann gehörte, die stellte dann also Änderungen in den Raum und ganz schnell hatte man sich dann wieder von dem, was man einst geglaubt hatte, abgewandt. Prediger haben sich davon abgewandt, weil sie aus welchen Motiven auch immer einer Organisation beigetreten sind, das in Anführungszeichen geglaubt, sogar gelehrt haben, was die Organisation dann offiziell lehrte. Und als sie dann Änderungen machte, dann wurde ganz schnell das angenommen, weil man sich nicht auf das konzentriert hatte, was die Bibel sagte. Man hatte sich nicht selbst davon überzeugt, dass das, was die Organisation damals gelehrt hatte, richtig war. Ich war in einer Organisation, die hatte ursprünglich klar und deutlich gelehrt, Weihnachten ist verkehrt, Ostern ist verkehrt, Halloween, das gab es damals an sich noch nicht so sehr, aber das war natürlich auch verkehrt. Der Sabbat muss gehalten werden, die heiligen Tage Gottes, die jährlichen Festtage, die müssen gehalten werden. Man soll sich von unreinem Fleisch fernhalten, man soll den Zehnten zahlen und. Und dann kam eine neue Regierung dort an die Macht und dann wurde alles abgeändert, alles wurde weggeworfen. Wie ein dreckiges Tuch wurde es verleugnet. Auch die Idee, dass Gott eine Dreieinigkeit war, was wir ursprünglich total natürlich abgelehnt hatten, weil die Bibel es nicht lehrt, das wurde auch akzeptiert. Und wie viele haben das dann einfach dann übernommen, sind dem dann gefolgt, wie dummen Schafe, die da irgendwie so einem Schlechter dahinterhergelaufen sind. Unglaublich, weil sie sich scheinbar nie davon selbst überzeugt hatten, was die Wahrheit war. Das müssen sie tun, sonst sind sie in großer Gefahr. Wenn Änderungen kommen sollten, wo auch immer die herkommen mögen, dass sie dann auf diese falschen Dinge hineintappen und da drauf fliegen und sich auf einmal davon beeinflussen lassen. Da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber was es jetzt zunächst einmal zu behandeln gilt, ist, sie sollen zur Verantwortung bereit sein. Sie sollen und müssen, wenn sie gefragt werden, Antworten auf die Fragen finden. Aber Vorsicht! Einige, die fragen nicht unbedingt, weil sie die Antwort wollen, die fragen, weil sie ganz gerne dann mit ihnen argumentieren wollen, weil sie nicht so freundlicher gesinnt waren wie die Boreer im Vergleich zu den Thessalonikern. Nein, die kommen daher, weil sie einfach einen Sinn haben, der sich mit ihnen in Streitgefechte verwickeln will. Oder aber sie gehen von sich aus auf andere zu und wollen denen jetzt ihre Wahrheit erklären. Und das ist ganz besonders bei neuen Leuten der Fall, die gerade so zur Wahrheit kommen. Man hat ja das Bedürfnis, jetzt verstehe ich das, jetzt muss ich das anderen doch mitteilen. Die müssen das doch auch verstehen. Und sie verstehen dann nicht, dass Gott einen zur Wahrheit berufen muss. Wenn Gott ihnen den Sinn nicht öffnet, können sie die Wahrheit nicht verstehen, egal wie überzeugend sie dargelegt werden mag. Also von daher, sie haben nicht die Aufgabe, jetzt anderen gegenüber die Wahrheit zu verkünden, sondern wenn ihnen eine Frage gestellt wird, die ehrlich gemeint ist, wo jemand wirklich ehrlich die Wahrheit wissen will, dann müssen sie in der Lage sein, diese Wahrheit dann auch mitzuteilen. In Matthäus Kapitel 7 wird natürlich hier die Warnung von Christus ausgesprochen. Sie kennen sie ja alle, denke ich mal. Matthäus Kapitel 7 und Vers 6. Matthäus 7 und Vers 6. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben. Und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen. Also die Perlen, die Wahrheit, das Heilige, das wird jetzt von denen zertreten, die wollen es ja gar nicht wissen. Die wollen nur mit ihnen argumentieren und versuchen jetzt, sie zu widerlegen. Okay? Und dann werden sie sich auch noch umwenden, wie es heißt, und euch zerreißen. Und wenn sie nicht ganz von der Wahrheit überzeugt sind, das bedeutet auch, dass sie zu jedem Aspekt der Wahrheit die Bibelstellen kennen, die die Wahrheit dann auch untermauern, dann werden sie von diesen Säulen zerrissen werden. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Einige, die haben in der Vergangenheit gemeint, sie könnten so mit Theologiestudenten argumentieren, aber waren selbst nicht so sehr von dem überzeugt oder sagen wir mal, kannten so die Wahrheit gar nicht mehr in gewissen Bereichen. Naja, dann haben sie natürlich bei solchen Diskussionen total verloren und das war dann eine beschämende Situation. Nein, sie sollen aufpassen, wem sie die Wahrheit mitteilen und wie sie sie mitteilen. Aber zunächst einmal müssen sie von der Wahrheit überzeugt sein, sonst können sie gar nichts mitteilen. Matthäus Kapitel 10 und Vers 16. Matthäus 10 und Vers 16, siehe, sagt Christus, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Mit anderen Worten, was man sagt, muss wahr sein. Aber man muss nicht alles sagen, was man weiß. Man soll klug sein wie die Schlangen, die auch, hier in diesem Falle wird das so dargestellt, überlegend sind. Ja, was sagen sie nicht? Und denken wir daran, wir sind die Schafe, die in die Masse der Wölfe gesendet sind. Also hier nicht die Perlen vor die Säue schmeißen, die Perlen vor die Hunde schmeißen, die Perlen vor die Wölfe schmeißen. Aufpassen, was man sagt und wie man es sagt. Denn sonst kann es leicht dazu kommen, dass man zerrissen wird von denen, die sowieso die Wahrheit nicht wissen wollen, aber dabei sind sie dann irgendwie widerlegen zu wollen. Schauen Sie, wir sollen ein Licht sein. Und wie ich das öfters schon gesagt habe, ein Licht leuchtet in der Stille. Wenn man das Licht hört, dann ist etwas an dem Licht kaputt. Es geht nicht nur um das Licht, es geht auch um andere Instrumente, sagen wir mal, die eigentlich ruhig sein sollten. Aber wenn auf einmal dann so ein zischender, Lärm da entsteht oder was immer, dann weiß man, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Vielleicht ist ein Kabel nicht in Ordnung oder was immer. Das gleiche mit dem Licht. Das ist wiederum die Tatsache, dass man ohne Worte jemand anderem ein Vorbild sein soll. Natürlich, wenn man zur Verantwortung gezogen wird, gefragt wird, dann muss man natürlich schon die Wahrheit kennen und auch in diplomatischer Weise dann die Antwort geben, aber auch nicht zu viel sagen. Die meisten, die gehen weit über die Frage hinaus. Das haben wir damals, als ich Jura studierte, auch mitgeteilt bekommen. Wenn man eine Frage gestellt bekommt, genau auf die Frage achten und dann die Frage beantworten. Aber nicht darüber hinausgehen. Nicht darüber hinausgehen. Ist nicht notwendig. Okay? Wenn eine weitere Frage kommt, wieder die Frage beantworten. Die meisten hören aber gar nicht zu, was die Frage ist. Und geben dann eine lange Predigt oder Kurzpredigt oder was immer den Menschen, die gar nicht davon was wissen wollen. Die hatten nur eine bestimmte Frage im Hinblick auf eine ganz spezifische Sache. Einige, die wollen gerne immer Lehrer sein, die wollen andere belehren. Aber wissen Sie, dass die Bibel davor warnt? Sehr davor warnt. Jakobus Kapitel 3. Jakobus Kapitel 3 und Vers 1. Liebe Brüder, heißt es hier, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass ihr ein desto strengeres Urteil empfangen werdet. Die Lutherbibel von 1956 und 64 schreibt, werfe sich nicht ein jeder zum Lehrer auf. Also er will selbst sich zu einem Lehrer aufwerfen, obwohl er nicht dazu von Gott bestimmt ist, ein solcher zu sein. Schauen Sie, das ist hier die Warnung. Und man wird natürlich ein strengeres Urteil empfangen, denn wenn ich Ihnen zum Beispiel etwas sage, wenn ich Sie über etwas belehre anhand der Bibel und es aber selbst nicht tue, okay, dann werde ich schon insoweit die Konsequenzen zu tragen haben. In 2. Timotheus, Kapitel 4, 2. Timotheus, Kapitel 4 und Vers 3. Es wird eine Zeit kommen, dass Sie, die Menschen in der Kirche, die heilsame Lehre nicht ertragen werden. Die heilsame Lehre, also die von den wahren Lehrern gegeben worden war, die werden sie nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Wie? Ich muss heute noch den Sabbat halten. Jetzt kommt da so ein Lehrer daher, nee, braucht man nicht, kann man ohne weiteres übertreten, braucht man irgendwie nicht zu halten. Ach, das ist toll. Okay, ein Lehrer, den man sich selbst auflädt, jemand, der sich selbst zum Lehrer aufgeschwungen hat, sagen wir einmal, und man wendet sich von der Wahrheit ab und kehrt sich den Fabeln zu, den Überlieferungen, diesen menschlichen Überlieferungen, vor denen Christus so gewarnt hat, wo er gesagt hat, ihr übertretet die Gesetze Gottes, weil ihr eure eigenen Überlieferungen halten wollt. Das ist die Gefahr. Und was heißt es jetzt im Hinblick auf Lehrer in der Gemeinde? 1. Timotheus, Kapitel 2, angefangen Vers 8. Da heißt es: So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern, wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken, nicht mit guten Worten, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung, einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre. Es geht hier um die Gemeinde, es geht hier um die Versammlung. Einer Frau ist nicht gestattet zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Einige Frauen, die meinen, sie müssten lehren in der Versammlung. Nun, wir erlauben das keineswegs, dass Frauen vom Pult her, vom Podium her, irgendwie Gebete sprechen oder eine Predigt geben oder eine Kurzpredigt. Aber es geht nicht nur um vom Podium her, es geht auch darum, man muss ja aufpassen, dass man jetzt nicht sich als Frau in eine Position hinein manövriert in der Kirche, dass man jetzt sich zum Lehrer aufschwingt und andere jetzt aufgrund der Bibel belehren wollen. Das haben wir alles schon gehabt. Und das hat nichts als Zwietracht erzeugt. Aufpassen. Ich meine, das ist das, was die Bibel sagt. Titus, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Sollen dann Frauen überhaupt nicht lehren? Doch, aber es kommt auf den Zusammenhang, auf die Umstände an. Titus, Kapitel 2, angefangen in Vers 3. Desgleichen sage ich den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben, sie sollen aber Gutes lehren. Aber wem? Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Schauen Sie, das ist eine Funktion von Frauen auch in der Gemeinde. Das Ältere kann auch bedeuten, jemand, der schon länger in der Wahrheit ist, andere lehren, aber auch hier vorsichtig sein. Lehren, wenn man gefragt wird, nicht unbedingt zu viel sagen, nicht unbedingt seine Meinung kundtun, auch wenn die Meinung gar nicht gefragt ist. Es ist hier eine delikate Balance, die hier angesprochen wird. Denn es wurde ja gesagt, aber Frauen sollen nicht in der Kirche lehren, sondern still sein. Also beide Stellen müssen hier zusammengenommen werden. Und viele andere auch in dem Zusammenhang. Denn grundsätzlich hat Gott in der Gemeinde Lehrer eingesetzt. Ich will kurz auf einige Stellen kurz eingehen, aber auch etwas dazu erklären. Zunächst einmal 1. Korinther 12 und in Vers 28. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Zungenrede bedeutet nichts weiter als, man hat die Begabung von Gott erhalten, in anderen Sprachen zu sprechen. Ich kann zum Beispiel zu Ihnen in Deutsch sprechen, wenn ich in Amerika eine Predigt gebe, spreche ich in Englisch. Das ist mit Zungenreden gemeint. Es geht nicht um irgendwelche mysteriösen Zungen von wer weiß woher, die man selbst nicht versteht. Das ist eine dämonische Verdrehung von dem, was Paulus hier sagt. Aber dann auch noch in Epheser, Kapitel 4. Epheser, Kapitel 4, die Verse 11 bis 14. Epheser 4 und Vers 11. Und er, wiederum Christus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten, man kann auch übersetzen, Pasteure und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Warum das alles? Warum das alles? Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also die Kirche hat eine Funktion, die Predigerschaft hat eine Funktion. Die Funktion ist, den Mitgliedern zu helfen, in der Wahrheit zu bleiben, in der Wahrheit zu wachsen, sie davor zu bewahren, anderen zuzuhören, die etwas Falsches lehren. Darauf werde ich auch noch zu sprechen kommen. Aber hier geht es um Lehrer. In beiden Fällen wurde hier von Lehrer gesprochen. Aber der Lehrer ist kein Rang, zu dem man ordiniert wird, sondern hier wird vielmehr eine Funktion beschrieben. Die Funktion eines ordinierten Predigers, der ein guter Lehrer sein muss. Zum Beispiel, Sie können sich das nachher anschauen, in 1. Timotheus 2 und Vers 7 und auch in 2. Timotheus 1 und Vers 11 sagt Paulus, ich bin eingesetzt als Prediger, Apostel und Lehrer. Mit anderen Worten, er vollführte die Funktionen, aber ordiniert wurde er als ein Apostel, das finden Sie in Römer Kapitel 1 und Vers 1, und auch als ein Prophet. Man muss auch als ein Prophet ordiniert sein. Zurzeit haben wir in Gottes Kirche keine ordinierten Propheten. Zurzeit haben wir in Gottes Kirche, es ist auch egal, welche Organisation ich jetzt ansprechen mag, keine ordinierten Apostel. Auch wenn es da Leute gibt, die meinen, sie seien Apostel. Sie sind es nicht. Nicht in Gottes Augen. Aber schauen wir uns Apostelgeschichte 13 an und sehen wir, dass der Apostel Paulus, der von Gott eingesetzt wurde als ein Apostel, Römer 1 und Vers 1 sagt dies, zum Beispiel, dass er aber auch ein Prophet war. Also er war ein Prophet und ein Apostel. Man kann also mehrere Ränge in sich vereinigen, um das deutlich zu machen. Apostelgeschichte 13, Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer. Nämlich, und dann wird Barnabas erwähnt, Simeon, und am Schluss wird gesagt, Saulus. Und der Saulus war natürlich dann zu Paulus geworden. Und erst danach, erst nach Apostelgeschichte 13, Vers 1, wird Paulus zum ersten Mal ein Apostel genannt. Denn er wird jetzt hier ordiniert von denen, die da waren. Es heißt hier in Vers 3, da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. In Vers 2 hatte es geheißen, dass gesagt wurde, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Jetzt war eine Aussonderung erfolgt, eine Ordinierung wurde erfolgt zum Rang von Aposteln. Und dann werden Barnabas und Saulus oder Paulus später dann Apostel genannt, vorher nie. Also auch hier ist es klar, sie waren zu diesen Rängen ordiniert worden. Aber auch Prediger, das Wort Prediger ist eine Sammelbezeichnung, die alle ordinierten Geistlichen beschreiben kann. Und Christus war ein Lehrer, das wird zum Beispiel in Johannes 3, Vers 2 beschrieben. Aber Johannes und Petrus werden klar als Älteste beschrieben. Schauen wir uns das kurz an in 2. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Und das zeigt uns etwas über Ränge in Gottes Kirche. Und das ist etwas anderes als Funktionen. In 2. Johannes, Kapitel 1 und Vers 1. Aber das hier nur nebenbei, um vielleicht das auch ein wenig klarer zu machen. In 2. Johannes 1 und Vers 1, der Älteste, und hier Johannes spricht von sich selbst, der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Und so finden wir auch in 1. Petrus, Kapitel 5, und Vers 1, was Petrus über sich selbst sagt. 1. Petrus 5 und Vers 1, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Also hier war er ein Ältester, aber er war natürlich auch ein Apostel. Schauen Sie hier, diese Ränge haben auch wechselseitige Bedeutung. Und Paulus war ein Apostel und er war ein Prophet. Und so haben wir heute in Gottes Kirche als ordinierte Ränge in der Predigerschaft Apostel und Propheten, theoretisch, aber wie gesagt, zurzeit haben wir keine ordinierten Apostel, keine ordinierten Propheten, aber ich gehe davon aus, dass zum Beispiel, wenn die beiden Zeugen auftreten, die werden sowohl Apostel als auch Propheten sein, die werden zu diesen Rängen ordiniert worden sein. Aber dann haben wir Evangelisten, Pasteure, und Älteste. Also Älteste ist ein Rang innerhalb der Predigerschaft. Das Wort Prediger ist eine Sammelbezeichnung. Das Wort Lehrer ist eine Sammelbezeichnung, könnte man sagen. Denn alle Prediger sollen Lehrer sein. Gott hat sie dazu eingesetzt. Schauen Sie, er hat sie dazu eingesetzt. Sie haben sich nicht als Lehrer aufgeschwungen, sondern Gott hat dies bewirkt. Früher in der Organisation, zu der ich gehört hatte, der ehemaligen Worldwide Church of God, da gab es sogar noch eine weitere Unterscheidung innerhalb der Ältesten. Es gab da örtliche Älteste und predigende Älteste. Das war so eine interne Unterscheidung. Örtliche Prediger oder örtliche Älteste, die waren mehr solche, die sich auch um administrative Sachen noch beschäftigt haben, Einsalbungen vorgenommen haben, Taufen und so weiter und so fort. Aber die haben nicht unbedingt viel gepredigt. Dann gab es diese predigenden Ältesten. Nur das, um das noch einmal klarzustellen. Aber was wichtig ist zu begreifen im Zusammenhang unserer heutigen Predigt ist, dass Gottes Prediger notwendig sind. Notwendig sind, damit sie zum Glauben kommen. Notwendig sind, damit sie auf richtige Weise die Wahrheit prüfen können überhaupt. Wussten Sie das? Wussten Sie, dass Sie von sich aus nicht zum Glauben kommen können? Wussten Sie, dass Sie von sich aus nicht die Wahrheit prüfen können? Wie kann ich das behaupten? Nun schauen wir uns die Bibelstellen an, die dies belegen. Und dann liegt es an Ihnen, ob Sie es akzeptieren wollen oder nicht. Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10 und in Vers 14. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht glauben? Es geht hier um Gott. Wie sollen Sie aber an den glauben, von dem Sie nichts gehört haben? Wie sollen Sie aber hören ohne Prediger? Schauen Sie, man kann nicht zu dem wahren Glauben an Gott kommen, an den wahren Gott, es sei denn, ein Prediger Gottes zeigt Ihnen den Weg. Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt. So kommt der Glaube an Gott aus der Predigt. Und das Predigen aber durch das Wort Christi. Es muss natürlich ein Prediger das Wort Christi predigen, sonst ist er kein wahrer Prediger. Galater Kapitel 3. Galater Kapitel 3. So, was Sie tun müssen, ist zunächst einmal herausfinden, wo Gottes wahre Prediger heute sind. Und das können Sie auch nur, indem Sie das, was gesagt wird, mit dem vergleichen, was in der Bibel steht. In einer bereitwilligen Haltung. Nicht mit der Haltung, ich will das mal so widerlegen. Weil das ist ja nicht das, was ich bislang geglaubt habe. Wie? Ich soll den Sabbat halten? Kann ja gar nicht sein. So, jetzt suche ich mir Stellen raus, die beweisen, dass das verkehrt ist. Naja, und wenn man lange genug sucht, dann wird man auch Stellen finden, die man dann verdrehen kann, um eine solche Aussage dann zu rechtfertigen. Galater Kapitel 3, Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren, sagt hier Paulus den Galatern. Die waren auch sehr verwirrt über gewisse Dinge. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Wie kann man den Heiligen Geist empfangen? Zunächst einmal dadurch, dass man eine Predigt vom Glauben oder viele Predigten vom Glauben gehört hat, die einem dann auch zeigen, wie man den Heiligen Geist empfangen kann. Von sich aus, auf sich gestellt, kann man es nicht. 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Deswegen auch viele haben dann auch so die merkwürdigsten Ideen und haben gesagt, ja, man braucht zum Beispiel den Heiligen Geist nicht dadurch zu empfangen, dass man sich taufen lässt. Es gibt also die Geistestaufe, was immer das sein soll. Und das wird so ganz automatisch geschehen, weil man sich nicht auf das berufen will, weil man das nicht glauben will, weil man sich nicht auf das verlassen will, was die Bibel lehrt. Das ist der einzige Grund. Der einzige Grund. Aber wie gesagt, die natürliche Einstellung, die fleischliche Einstellung, ist ohnehin Feindschaft gegenüber Gott. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns, sagt Paulus, empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Aber schauen Sie, dieser Glaube kommt aus der Predigt. Das Wort, was gepredigt wird, ist Gottes Wort. Und man muss es als Gottes Wort annehmen, nicht nur als Menschenwort. Ach ja, das meint der so, der hat ja so seine Meinung darüber. Ich habe da eine andere Meinung. Dann Paulus sagt, so läuft die Sache nicht. Schauen Sie, die Menschen in Ninive, die kamen zur Reue aufgrund der Predigt des Jona. Die wäre nicht zur Reue gekommen, wenn nicht Jona zu ihnen gepredigt hätte. Sie können das in Matthäus 12, Vers 41 nachher nachlesen. Das sagt Christus. Aufgrund der Predigt des Jona kamen sie zur Reue. Die Lutherbibel schreibt Buße, Reue, eine bessere Übersetzung. Und er sagt, und hier ist aber mehr noch als Jona. Warum kommt ihr nicht zur Reue, wenn ich euch predige? War die Frage. In 2. Thessalonicher, Kapitel 2. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Und lesen wir Vers 15. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid. Es sei durch Wort oder Brief von uns. Das sind sehr starke Aussagen. Paulus nahm das absolute Recht in Anspruch. Er predigte die Wahrheit. Und ihr seid durch uns unterwiesen worden. Haltet daran fest. Lasst es nicht euch wegnehmen. Kapitel 3 und Vers 6. Wir gebieten euch aber, sagt Paulus hier, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von einem jeden Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Hier ging es um christliche Lebensführung. Und Paulus hatte denen gesagt, so müsst ihr leben, aufgrund dessen, was die Bibel lehrt. Und er sagt, und wer das aber nicht akzeptiert, der hält sich nicht an dem fest, was er von uns empfangen hat. 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 11. 1. Korinther 15 und Vers 11. Es sei nun ich oder jene. So predigen wir und so habt ihr geglaubt. Auf die Tatsache beruhend, dass man eine Predigt gehört hat, Predigten gehört hat. Und die einen dann zum Glauben geführt hat. Sicher, man muss die Prediger prüfen. Wenn sie so auf dem Internet herumsurfen, weil sie nichts Besseres zu tun haben, dann werden sie so alle möglichen Prediger finden, alle möglichen Vorträge finden über die Bibel. Und wie können sie wissen, was da gesagt wird, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht? Nun, sie können es nur wissen aufgrund der Tatsache, dass sie es mit dem überprüfen, an dem überprüfen, was die Bibel lehrt. Und da müssen sie aber auch jemanden zunächst einmal haben, der ihnen die Wahrheit lehrt. Man muss die Predigerschaft prüfen. Micha Kapitel 2. Micha Kapitel 2 lesen wir Vers 11. Denn es gibt nämlich sehr viele Prediger, die Falsches predigen. Micha, der ist da ziemlich, wie soll ich sagen, direkt. Was sagt er hier? Micha 2 und Vers 11. Wenn ich ein Irrgeist wäre und ein Lügenprediger und predigte, wie sie saufen und schwelgen sollen, das wäre ein Prediger für dies Volk. Trifft das auf Sie zu? Wollen Sie einen Prediger haben, der Ihnen sagt, wie Sie saufen und schwelgen können? Saufen, da werde ich auch noch irgendwie eine Predigt drüber geben demnächst, denn Alkoholmissbrauch ist ein sehr großes Problem, kann ein sehr großes Problem sein. Alkohol ist nicht unbedingt verkehrt. Paulus sagt sogar dem Timotheus, trinke ein wenig Wein, weil du immer krank bist oder so oft krank bist. Aber das übermäßige Trinken ist natürlich total verkehrt. Man verliert dann auch so seine Kontrolle über sich selbst. Und man macht vor allen Dingen auch gar keinen guten Eindruck anderen gegenüber. Und das Gleiche ist auch für das zu viele Essen. Fressen, wie Luther es so schön übersetzt hat an anderen Stellen. Die Säufer und die Fresser, heißt es, die werden nicht ins Reich Gottes kommen. Eine Warnung ist hier ausgesprochen. Und ich werde das auch nicht in irgendeiner Form rechtfertigen. Und dann wird demnächst auch eine Predigt kommen über Rauchen und Alkohol und andere Dinge, die wir beachten müssen, wenn wir ein christliches Leben führen wollen. Aber es geht hier um, dass man die Prediger prüfen muss. Was lehren die? Lehren die Wahrheit oder lehren die die Lüge? 1. Johannes Kapitel 4. 1. Johannes Kapitel 4. Und lesen wir einmal Vers 1. Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Da war auch schon das Problem scheinbar gegeben, dass die so allerlei Dingen danach hingen, allerlei Leuten dazu hörten, die da allerlei Zeugs von sich gaben. Und Johannes, der sagt, ich warne euch, prüft das einmal sehr sorgfältig, denn es sind viele falsche Propheten, viele falsche Lehrer, viele falsche Prediger ausgegangen in die Welt. Seid vorsichtig, wenn ihr da meint, ihr müsstet überall auf den Webseiten, auf dem Internet herumsurfen, um da vielleicht was zu finden, was vielleicht Gottes Kirche nicht so lehrt, damit man dann eine Basis hat für Argumente. Schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 8 an. Jeremia Kapitel 8 und Vers 8. Jeremia 8 und Vers 8. Wie könnt ihr sagen, wir sind weise und haben das Gesetz des Herrn bei uns? Ist es doch lauter Lüge, was die Schreiber daraus machen? Das war damals so, das ist heute so. Ja, man liest zwar die Bibel, man liest über das Gesetz, aber das ist ja abgeschafft. Das verstehen wir ja. Das müssen wir ja hineinsetzen in dem, was wir da so lesen. Sabbat abgeschafft, nicht wahr? Lüge! Was die Schreiber, was die Ausleger, was die Prediger daraus machen, sagt hier Jeremia. Der sagt noch viel mehr. Jeremia 23. Jeremia 23, angefangen Vers 16. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Das sage ich nicht. Wenn sie das Wort Gottes verachten, wenn sie wissen, was sie zu tun haben und tun es nicht, dann wird es ihnen nicht wohlgehen. Aber die sagen, ach, wir können ruhig so leben, wie sie leben wollen, denn Christus hat sie ja angenommen, ihr Heil ist ja garantiert und egal wie sie leben, sie kommen doch in den Himmel, wenn diese falsche Lehre dann propagiert wird. Nein, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Schauen Sie. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden und dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinne hat. Zur letzten Zeit, das ist die Zeit heute, werdet ihr es klar erkennen, wenn dieser Zorn Gottes sich manifestiert. Aber dann wird es für viele leider sehr spät sein. Und so lesen wir weiter in Vers 21. Ich sandte die Propheten nicht. Schauen Sie, Gottes Propheten, Gottes Predigerschaft muss von ihm gesandt sein. Wie wir das auch im Römerbrief gelesen haben. Aber er sagt, ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Schauen Sie, das wäre die Aufgabe eines wahren Predigers gewesen. Ich würde Ihnen nicht sagen, Sie können so leben, wie Sie leben wollen, in Sünde. Sagen wir einmal, in einem Verhältnis zu jemandem, ohne verheiratet zu sein. Einem eheähnlichen Verhältnis, in Anführungszeichen. Sie können ohne weiteres Gott betrügen, dass Sie den Zehnten nicht zahlen. Sie können ohne weiteres unreines Fleisch essen. Sie können ohne weiteres den Sabbat brechen, die heiligen Festtage Gottes brechen. Sie können ohne weiteres Weihnachten, Ostern, Halloween und was weiß ich nicht alles halten. Das sage ich Ihnen nicht, denn wenn Sie es tun, obwohl Sie die Wahrheit wissen, wird es Ihnen nicht gut gehen. Gott verlangt von Ihnen, dass Sie der Wahrheit gemäß leben, dass Sie Änderungen in Ihrem Leben bewirken, wenn Sie die Wahrheit erkannt haben. Das ist das, was ich Ihnen sage. Und prüfen Sie das anhand dessen, was die Bibel sagt, ob das die Wahrheit ist oder nicht. In Hesekiel Kapitel 14. Hesekiel Kapitel 14 lesen wir Vers 10. Oh, da ist so viel noch Ihnen da mitzuteilen. Die Zeit rennt mir wieder davon, aber es wird noch einiges gesagt werden. Hesekiel 14, Vers 10. So sollen Sie beide Ihre Schuld tragen. Wie die Schuld des Befragenden, so soll auch die Schuld des Propheten sein. Also nicht nur der Prophet wird in die Kandare genommen sozusagen, auch diejenigen, die sich gerne auf das einlassen, die den befragen, die von dem wissen wollen, so was die Wahrheit angeblich ist, die werden auch ihre Schuld tragen. Sie hätten sich nämlich gar nicht an solche Leute wenden sollen. Und wenn sie sich in einer Umgebung befinden, wo solche Lehren verkündet werden, raus aus dieser Umgebung. Ich sage immer und immer wieder, solange wir sie da drin stecken, werden sie nach wie vor die Lüge hören und werden nach wie vor verwirrt sein. Und einige können das einfach nicht. Ach, ich habe doch meine Freunde dort und es ist doch so eine schöne Atmosphäre dort. Nun gut, behalten Sie Ihren Finger hier in Ezekiel und schauen wir uns Jesaja Kapitel 30 an. Jesaja 30, angefangen in Vers 9. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht hören wollen die Weisung des Herrn, sondern sagen zu den Sehern, ihr sollt nicht sehen, und zu den Schauern, was wahr ist, das sollt ihr uns nicht schauen. Redet zu uns, was angenehm ist. Schauet, was das Herz begehrt. Weichet ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn. Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels. Und wenn jemand diese Einstellung hat, dann sollten Sie nicht versuchen, mit einer solchen Person über Gottes Wort zu sprechen. Das hat keinen Wert. Lasst uns doch in Ruhe. Ich will das ja gar nicht hören. Na, dann versuchen Sie nicht, gleichwohl dann so die Wahrheit beizubringen. Zurück zu Hesekiel, Kapitel 22 und Vers 26. Hesekiel 22 und Vers 26. Seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen, was mir heilig ist. Was ist heilig? Gottes Sabbat ist heilig. Gottes heilige Tage sind heilig. Deswegen der Name, heilige Tage. Aber die entweihen das, weil die sagen, ja, das brauchen wir heute nicht mehr zu halten. Sie machen zwischen heilig und unheilig keinen Unterschied. Sie lehren nicht, was rein oder unrein ist, und vor meinen Sabbaten schließen sie die Augen, so werde ich, sagt Gott, unter ihnen entheiligt. Ich will es deutlich Ihnen sagen. In den meisten Kirchen heute ist das der Fall. In den meisten Kirchen heute wird Gott entheiligt, weil nicht das gepredigt wird, was Gott heilig ist. Und das Unheil wird kommen, wird über uns alle hereinbrechen, egal wo wir wohnen, wenn wir auf eine solche Weise leben, wenn wir auf eine solche Weise Kontakt haben mit solchen, die uns Falsches lehren und das auch noch akzeptieren, auch noch bewillkommnen und nicht danach leben, wie wir zu leben haben. Doch wenn man jemanden als einen wahren Prediger Gottes erkannt hat, als einen wahren Lehrer, dann muss man ihm folgen, so wie er Christus folgt. Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und Vers 17. Hebräer 13 und Vers 17. Gehorcht euren Lehrern. Ich habe das nicht geschrieben. Paulus hat das geschrieben. An die Gemeinde. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. Ich muss Rechenschaft geben. Wenn ich Kontakt habe mit ihnen und ihnen etwas sage, dann hoffe ich, dass sie es tun. Wenn es dem entspricht, was die Bibel lehrt. Denn ich kann es mit Freuden tun, wie Paulus sagt, oder auch mit Seufzen. Aber wenn ich es mit Seufzen tun muss, jetzt habe ich das schon wieder tausendmal der Person erklärt, es ist immer noch nicht durchgedrungen. Irgendwie fällt der Groschen da scheinbar. Nee, das wäre nicht gut für euch, sagt Paulus, wenn das der Fall ist. Dann ist da eine gewisse Hartnäckigkeit vorhanden bei der Person, eine gewisse Schwerfälligkeit, der Wahrheit zu folgen. Das muss überwunden werden. Und zwar schleunigst. In 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. Folgt meinem Beispiel, sagt Paulus, wie ich dem Beispiel Christi. Bedeutet, natürlich, wenn Paulus etwas Falsches tut, und er sagt ja selbst im Römerbrief, dass er hin und wieder sündigt, man soll dann nicht der Sünde folgen, klar. Aber so wie er Christus folgt, der ohne Sünde war, soll man auch seinem Beispiel folgen. Aber dazu wird noch einiges zu sagen sein in 1. Thessaloniker Kapitel 5, in Vers 12. 1. Thessaloniker Kapitel 5 und Vers 12. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen. Erkennt an oder anerkennt sie, akzeptiert sie als eure Vorsteher. Vorsteher? Nee, das möchte ich aber nicht. Ich will auch meine individuelle Christenheit für mich so bewahren. Ich will glauben, was ich glauben will. Ich habe meine eigene Meinung. Das ist nicht das, was Paulus hier sagt. Man hat geprüft, wo die Wahrheit ist. Dann verlangt auch Paulus, dass man dann denen folgt, die die Wahrheit predigen. Ja, wie kann man wissen, dass das die Wahrheit ist, was die so sagen? Okay, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Hesekiel 33. Hesekiel 33, angefangen Vers 30. Und du, Menschenkind, dein Volk redet über dich an den Mauern und in den Haustüren. Und einer spricht zum anderen, kommt doch und lasst uns hören, was das für ein Wort ist, was vom Herrn ausgeht. Und sie werden zu dir kommen, wie das Volk so zusammenkommt und vor dir sitzen als mein Volk. Und werden deine Worte hören, aber nicht danach tun. Sondern ihr Mund ist voll von Liebesweisen. Und danach tun sie, und hinter ihrem Gewinn läuft ihr Herz her. Und siehe, du bist für sie wie einer, der Liebeslieder singt. Bin ich für sie wie einer, der Liebeslieder singt? Das sind ganz schöne, starke Liebeslieder dann. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass was gesagt wird, auch verstanden wird und akzeptiert wird und anerkannt wird und befolgt wird. Denn sonst haben sie zumindest ihre Zeit vergeudet, wenn sie mir zuhören. Siehe, du bist wie einer, der Liebeslieder singt, der eine schöne Stimme hat, gut spielen kann. Sie hören wohl deine Worte, aber sie tun nicht danach. Oh, der hat aber wieder eine schöne Predigt gegeben. Ah, wirklich schöne Predigt. Sehr ergreifend. Und dann? Was ist die Konsequenz? Wenn es aber kommt, und siehe, es kommt, sagt Gott, so werden sie erfahren, dass ein Prophet, ein Prediger Gottes unter ihnen gewesen ist. Dann werden sie es erfahren, dann werden sie es erkennen, aber es ist dann wieder sehr spät. Sehr spät. Für viele vielleicht sogar zu spät. Und wissen Sie auch, dass in biblischen Fragen, die vielleicht nicht so hundertprozentig klar sind, es gibt ja auch so gewisse Grauzonen in der Schrift, dass Gottes Prediger vom Heiligen Geist inspiriert werden, dann richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Erklärungen abzugeben. Wussten Sie das? Oder meinen Sie auch, ja, das ist jetzt aber nur so seine Meinung? Ich meine, ich berufe mich auf das, was die Bibel lehrt jetzt. Klar haben wir unsere Meinung, aber es geht mir jetzt darum, was hier Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 7, angefangen Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschläft oder stirbt, ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es in dem Herrn geschehe. Schauen Sie, ich habe noch keinen Kommentar gelesen, der das anders versteht als genau das, was hier gesagt wird. Es muss in dem Herrn geschehen. Mit anderen Worten, es soll keine Mischehe stattfinden zwischen einem, der gläubig ist und einem, der nicht gläubig ist. In dem Herrn geschehe bedeutet, es sind zwei Christen, bekehrte Christen, wie wir das verstehen in Gottes Kirche, getaufte Christen, die bei der Taufe den Heiligen Geist erlangt haben, die können heiraten, die sollen heiraten, aber nicht solche, die, wo es also eine Mischung gibt. Nun, wenn ich sage, die sollen heiraten, meine ich jetzt hiermit, wenn sie heiraten, dann soll es eine Heirat sein zwischen zwei Christen und nicht zwischen einem Christen und jemand, der kein bekehrter Christ ist. Aber jetzt fährt Paulus fort, Folgendes zu sagen, selig ist sie aber, nach meiner Meinung, wenn sie ledig bleibt. Ach, das ist seine Meinung, okay? Aber Paulus fährt fort zu sagen, ich meine aber, ich habe auch den Geist Gottes. Es ging nicht nur alleine um seine Meinung. Nun, einige verstehen auch diese Stelle nicht richtig und sagen, ja, hat Paulus jetzt gesagt, man soll ledig bleiben? Zunächst einmal geht es hier um Witwen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier gesagt hat. Man muss wiederum den Zusammenhang sehen. Kehren wir zurück zu den Versen 25 und 26 im gleichen Kapitel. Hier spricht er sogar auch Jungfrauen an. Nicht nur Witwen. Über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Er konnte sich nicht auf eine Stelle in der Bibel beziehen. Aber, er sagt, ich sage aber meine Meinung, als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. Und so meine ich nun, es sei gut um der kommenden Not willen. Es kam eine sehr schwere Zeit und Paulus wusste dies und sagte, aufgrund dieser kommenden Not willen wäre es für Zeit jetzt nicht gut zu heiraten. Es wäre besser, für den Menschen ledig zu sein. Sagt er hier. Diese Meinung war nicht nur eine Alltagsmeinung ohne Konsequenz. Er sagte, ich meine, ich habe den Heiligen Geist und ich meine, ich bin jemand, der das Vertrauen von Gott verdient. Von daher sage ich das jetzt. Aber er hat auch gleichzeitig gesagt, es ist aber nicht eine Sünde zu heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde, in Leidenschaft zu verzehren. Aber für manche ist es vielleicht besser, nicht zu heiraten. Das gilt für heute auch. Einige sind einfach nicht bereit zu der Heirat. Sie möchten gerne heiraten, sind nicht dafür qualifiziert. Jedenfalls noch nicht. Auch von ihrem Charakterbild her. Man muss das alles in eine gewisse Perspektive rücken. Aber mir geht es darum zu zeigen, Paulus sprach auch hier mit Autorität. Nicht nur gab er so seine menschliche Meinung kund, die bedeutungslos war. In 1. Thessaloniker Kapitel 4. 1. Thessaloniker 4. Und schauen wir uns Vers 2 einmal an. 1. Thessaloniker 4 und Vers 2. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben. Durch den Herrn Jesus. Er macht deutlich, das waren jetzt nicht nur menschliche Worte. Jesus Christus war derjenige, der durch Paulus und die anderen Apostel und Propheten und Prediger gesprochen hat. Aber es waren gleichwohl Gebote, die Paulus gab und die anderen. Aber jetzt Vers 8. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Jetzt heißt es hier, der seinen Heiligen Geist in euch gibt. Eine weitaus bessere Übersetzung findet sich in der Lutherbibel 2009, der auch seinen Heiligen Geist in uns gegeben hat, sagt Paulus hier. Mit anderen Worten, das gleiche Argument, das er hier im 1. Korinther vorgetragen hat. Wir haben den Heiligen Geist. Ihr sagt, ihr habt ihn ja, wir haben ihn auch. Und wir haben ihn höchstwahrscheinlich in einem weitaus größeren Maße noch. Denn wenn man ordiniert wird und dann noch im Rang erhöht wird, wird man mehr von Gottes Heiligen Geist erhalten, weil das notwendig ist, um die Aufgabe eines Predigers zu erfüllen. Also er sagt hier, achtet darauf, was ich euch sage. Und wer das verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott. Und ich sage das mit göttlicher Autorität. Es war nicht nur die Meinung von Paulus, schauen Sie. In Matthäus 18, auch das können Sie sich nachher anschauen, wir haben auch einen Artikel darüber auf unserer Webseite veröffentlicht, da wird vom Binden und Lösen gesprochen. Matthäus 18, die Verse 18 bis 20. Es geht um das Binden und Lösen durch die Predigerschaft. Gott hat der Predigerschaft, seiner Predigerschaft, die Autorität gegeben, zu binden und zu lösen. In diesem Zusammenhang ging es um den Ausschluss eines Menschen aus der Gemeinde und dann die möglicherweise wieder erfolgende Aufnahme, wenn eine wahre Reue vorliegt. Aber es war die Predigerschaft, die dies bestimmen musste, die dies anhand der Kriterien aufgrund der Inspiration des Heiligen Geistes erkennen musste, ob eine Reue überhaupt vorlag oder ob es hier zu einem Ausschluss kommen musste. Und wenn wir jemanden ausschließen müssen, dann tun wir dies nach vorheriger ernster Gebet und Diskussion unter den Predigern, damit wir auch sicher gehen können, dass diese Entscheidung eine von Gott inspirierte Entscheidung ist. Und einige wollen es nicht akzeptieren. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt. Und das ist jetzt wichtig in dem Zusammenhang der heutigen Predigt. Einige wollen argumentieren. Einige wollen ihre entgegenstehende Meinung kundtun. Und dann heißt es so schön, ja, ich kann doch meine Meinung sagen. Und dem habe ich jetzt auch meine Meinung gesagt. Sie haben, wie 1. Timotheus 6 uns dies mitteilt, eine sehr schlechte Einstellung. 1. Timotheus 6, angefangen in Vers 3. Jetzt hatte Paulus etwas gelehrt. Er hat dem Timotheus gesagt, du lehre das. Wenn aber jemand anders lehrt und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und weiß nichts, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte, die Lutherbibel 64 schreibt, Wortkriege, hat die Seuchen der Fragen und Wortkriege. Und das ist sehr gut übersetzt, denn Kriege fangen mit Worten an. Und daraus entspringen Neid und Hader und Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänk, Schulgezänk solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind, und die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Die haben zerrüttete Sinne. Die sind in Schulgezänken behaftet. Die haben die Seuche der Fragen. Die haben diese Wortkriege, diese Wortgefechte. 2. Timotheus, Kapitel 2, angefangen Vers 14. Und hier wird uns auch gesagt, was da die Konsequenz ist. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts nütze ist, als die zu verwirren, die zuhören. Deswegen habe ich immer und immer wieder gesagt, passen Sie auf bei sogenannten Diskussionen. Nun, es geht mir jetzt nicht darum, dass wenn jemand eine aufrichtige Frage einem anderen Mitglied gegenüber stellt, dass dieses andere Mitglied diese Frage nicht beantworten kann. Natürlich, wenn jemand zum Beispiel fragt, der neu ist, ja, warum soll ich zum Beispiel kein Weihnachten halten, dann sollte das Mitglied, das schon länger dabei ist, eine Antwort haben. Warum? Nicht wahr? Das ist klar. Man kann dann auch auf unsere Literatur verweisen, auf Predigten verweisen. Aber zunächst einmal, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch da besteht jetzt die Verantwortung, die Hoffnung, die in einem ist, dann auch kundzutun. Darum geht es mir jetzt nicht. Aber es geht mir hier um die Tatsache, dass es Leute gibt, die wollen um Worte streiten, die wollen ihre entgegengesetzte Auffassung mitteilen. Und das ist nichts nütze, aber es verwirrt die zuhören. Denn wenn es jetzt zu einer Diskussion kommt, da sind jetzt neue Leute dabei, und dann hören die das, ach, das hört sich ganz gut an. Dann können sie auch auf dem Internet rumsurfen und hören sich da so Sachen an von Leuten, die Leute überhaupt nicht gar nicht kennen. Schauen Sie, das ist das Problem. Und das hat es immer und immer und immer wieder in Gottes Kirche gegeben. Es war immer Leute da, die haben einfach Lust gehabt an Diskussionen, die haben Lust gehabt an Streitgesprächen, die haben Lust gehabt, anderen zu widersprechen. Bemühe dich darum, Vers 15, sagt hier Paulus zu Timotheus, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Austeilt, interessant. Es geht hier um eine Differenzierung. Manchmal muss man etwas so sagen, manchmal anders sagen, manchmal muss man nicht alles sagen, was man weiß. Zerschneidet wäre zum Beispiel auch hier eine interessante Übersetzung. Vers 16, halte dich fern vom ungeistlichen losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich, hier, das ist die Gefahr, frisst um sich wie der Krebs. Und deswegen habe ich immer und immer wieder gesagt, wenn wir also Leute haben, die zu uns kommen, die anfangen, da großartige Diskussionen zu halten, haltet euch davon fern, sagt mir Bescheid, damit ich mit diesen Dingen umgehen kann. Das ist wichtig. Als Pastor bin ich dafür verantwortlich, dass es zu dieser Situation hier nicht kommt. Es heißt, ihr Wort frisst um sich wie der Krebs und er nimmt jetzt sogar auch die Gelegenheit war, Namen zu nennen. Und unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, sagen, die Auferstehung sei schon geschehen. Ein Blödsinn, aber was war die Konsequenz? Und sie bringen einige vom Glauben ab. Schauen Sie, wir sind dazu da in der Predigerschaft, um sie vor diesen Dingen zu bewahren, damit sie nicht herumgetrieben werden mit jedem Wind der Doktrin, der Lehre. Aber hier waren Menschen mit zerrütteten Sinnen und die brachten jemanden sogar vom Glauben ab, dadurch, weil sie ihren Blödsinn von sich gaben. Vers 19, der feste Grund Gottes besteht, hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wie den Namen des Herrn nennt, aber in einem großen Haus, und die Kirche ist ein Haus, da sind nicht nur allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zu ehrenvollen, die anderen zu nicht ehrenvollem Gebrauch. Wenn nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, mit anderen Worten, halten Sie sich fern von solchen Diskussionen, nehmen Sie da gar nicht daran teil. Wenn da irgendjemand anfängt, da zu diskutieren zu wollen, lassen Sie ihn oder sie links liegen. Okay? Diskutieren über die Lehre Gottes. Mit anderen Worten, die Tatsache, ja, ich verstehe zwar, was die Kirche lehrt, aber wie seht ihr das denn? Muss man da nicht vielleicht Abstriche machen? Darum geht es mir. Es ist natürlich auch wichtig, dass man die richtige Diskretion hat, dass man versteht, was wird hier gespielt. Wenn jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein Gefäß sein zu ehrenvollem Gebrauch, geheiligt, für den Hausherrn brauchbar, zu allem guten Werk bereitet. Gutem Werk, schauen Sie, es geht nicht nur um das Hören, es geht um das Tun. Fliehe die Begierden der Jugend, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück. Das will ich gar nicht hören. Jemand kommt zu mir, ja, Astrologie hat seine Bedeutung, Quatsch. Oder, ja, es ist vielleicht doch richtig, das so und so zu sehen. Quatsch. Okay? Weise ich zurück, will ich gar nicht erst hören. Aber dann geht der vielleicht zu jemand anderem. Und das ist die Problematik hier, die wir ansprechen wollen. Die weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn soll aber nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann. Und jetzt kommt die Quintessenz des Ganzen. Und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße, besser Reue gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden. Man hat Geduld, man wartet, man denkt, na, vielleicht kommt die Person doch noch dazu, ihre eigene Narrheit anzuerkennen, anzusehen, zu verstehen, wer einen so verwirrt hat, nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels. Denn schauen Sie, die Wahrheit kommt von Gott, die Lüge kommt von Satan, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Aber Paulus sagt auch, einen ketzerischen Menschen nach zwei- oder dreimaliger Ermahnung weise ab, denn du weißt, dass bei ihm keine Wahrheit mehr zu finden ist. Das ist auch wiederum die Balance, die der Predigerschaft gegeben ist, die sie anwenden muss. Titus Kapitel 3. Titus Kapitel 3, die Verse 9 bis 11. Ja, ist noch ein bisschen Zeit, die mir bleibt. Titus 3, die Verse 9 bis 11. Von törichten Fragen aber, von Geschlechtsregistern, von Zank und Streit über das Gesetz, halte dich fern, denn sie sind unnütz und nichtig. Hier ist genau das, was ich eben erwähnt habe. Einen ketzerischen Menschen meide, wenn er einmal, noch einmal ermahnt ist, heißt sogar hier nur zweimal, man kann auch dreimal das tun, und wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich selbst damit das Urteil spricht. Da gehört auch Weisheit hinzu, zu sehen, ob es sich hier um einen ketzerischen Menschen handelt oder jemand, der wirklich die Wahrheit wissen will. Wenn jemand zu Ihnen kommt, wie ich sagte, und fragt Sie jetzt, ja, zum Beispiel, wenn jemand mir sagt, vor Weihnachten, wie reagiere ich darauf? Sie sollten die Antwort wissen. Sie sollten nicht sagen müssen, ach ja, wenn Sie an Herrn Link, der wird Ihnen die Antwort geben. Nein, 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 Sie sollten schon die Antwort wissen, wie man darauf reagiert. Denn es ist ja auch etwas, was Sie tagtäglich erleben zu der Weihnachtszeit, mit der Sie ja nun dieser Frage konfrontiert werden. Oder wie sieht es mit den Kindern aus? Sollten die zum Beispiel an Karnevalsveranstaltungen teilnehmen? Oder sollten die an Weihnachtsveranstaltungen teilnehmen? Oder an Osterveranstaltungen in der Schule? Nein, Sie sollten die Antwort wissen. Sie sollten das alles sich selbst geprüft haben, damit Sie eine Antwort geben können. Aber es geht mir jetzt hier um törichte Fragen, auch über das Gesetz. Zank und Streit über das Gesetz. Wenn es darum geht, ja, muss man wirklich den Sabbat halten? Na, ich glaube das aber nicht so, nicht? Okay, da würde ich mich von abwenden, denn wenn einer mit solcher Einstellung schon kommt, Der ist auch nicht bereit, die Wahrheit zu akzeptieren, auch wenn man sie ihm auf einem goldenen Tablett präsentiert. Das ist der Unterschied. Es kommt darauf an, wie man die Sache anfasst, was der Zusammenhang ist, was die Umstände sind. Es gibt Menschen, die die Wahrheit kennen, die die Lehre der Kirche kennen, aber die sie nicht akzeptieren wollen. Und dann kommen sie daher und sagen, ja, wie siehst du das denn? Der ist jetzt ausgeschlossen worden. Ja, das weiß ich aber nicht, ob das richtig war. Das hat die Predigerschaft vielleicht auf falsche Weise gehandhabt. Da hätte man vielleicht mehr geduldig sein müssen und so weiter und so fort. Schauen Sie, das ist gefährlich, sich mit solchen Leuten einzulassen, denn die kennen zunächst einmal die Hintergründe gar nicht. Sie kritisieren das, was sie nicht verstehen. Sie geben ihre Meinung kund, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben von dem, was geschehen ist. Sehr gefährlich. Das ist das, worum es hier geht. Das ist das, wo wir aufpassen müssen, dass wir uns da nicht irgendwo auf eine falsche Weise beeinflussen lassen. 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Ich hoffe, ich zeige Ihnen die Balance hier, worum es geht. Verantwortung, ja. Überzeugung, ja, absolut. Aber auch aufpassen, sich auf nutzlose Streitdiskussionen einzulassen, die sehr gefährlich sein können, auch für sich selbst. 1. Korinther 11, Vers 16. Ist aber jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten? Paulus hatte gerade erwähnt, wie zum Beispiel auch die Kleidung, die Haartracht zwischen Mann und Frau und bei Mann und Frau sein sollte. Aber er sagt, ist jemand unter euch, der Lust hat, darüber zu streiten, so soll er wissen, dass wir diese Sitte nicht haben. Auch die Sitte zu streiten, zu Diskussionen zu führen, nicht haben. Die Gemeinden Gottes auch nicht. Das ist nicht unsere Sitte, sagt Paulus hier. Wir wollen in Frieden und in Eintracht Gott verehren in unseren Versammlungen und nicht da mit Leuten diskutieren, die die Seuche der Fragen haben, die Streit und Krieg herbeiführen über sogar das Gesetz. Schauen wir uns Epheser Kapitel 5 an. Epheser Kapitel 5, die Verse 6 und 7. Und natürlich kann man da auch Fehler machen, vielleicht kann man ein bisschen zu weit gehen, wo man vielleicht eine Frage hätte beantworten sollen selbst und man weiß, wie gefährlich eine falsche Diskussion sein kann und dann sagt man, nee, schreibe lieber mal oder frage lieber mal den Herrn Link. Man kann aber auch zu weit gehen, indem man sich einlässt auf solche Diskussionen, wo man sich nicht darauf hätte einlassen können. Da gehört auch Gebet dazu, da gehört Weisheit dazu, da gehört die Inspiration des Geistes Gottes dazu, damit man genau weiß, in welcher Situation man sich wie verhält. Aber in Epheser Kapitel 5 und Vers 6, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, falschen Worten, diesen Streitgesprächen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams, darum seid nicht ihre Mitgenossen. Man kann sehr leicht zu einem Mitgenossen werden, wenn man sich auf diese Dinge einlässt, wenn man denen zuhört, wenn man da großartig in Diskussionen sich verstrickt. Noch einmal, es geht mir nicht darum, dass man nicht sich selbst Dinge beweisen muss. Es geht mir nicht darum, dass man nicht Verantwortung hat, dass man nicht bereit sein soll zur Verantwortung, wenn man gefragt wird. Darum geht es keineswegs. Es geht aber um die Warnung, dass man sich nicht verleiten, verführen lässt, beeinflussen lässt von solchen, die kommen, um Streit zu erzeugen über die Lehre Gottes, über die Lehre der Kirche, über das Gesetz und so weiter und so fort. Wir sollen ja auch keinen Anstoß geben, wie wir in 1. Korinther Kapitel 10 lesen. Schauen wir uns dies an. 1. Korinther 10 und Vers 32. Erregt keinen Anstoß, weder bei den Juden, noch bei den Griechen, noch bei der Gemeinde Gottes. Das ist eine Anweisung, die auf verschiedene Art und Weise Berechtigung hat. Man soll keinen Anstoß erregen. Auch nicht dadurch, dass man sich falsch verhält. Auch nicht dadurch, dass man falsche Dinge sagt. Wenn man sich nicht sicher ist über eine Frage, sagen wir einmal, wenn jemand einen fragt über etwas, es ist nicht verkehrt zu sagen, okay, lass mich einmal darüber nachdenken, ich komme darauf zurück. Das mache ich auch. Wenn jemand mir eine E-Mail schickt und eine Frage hat, die also vielleicht sehr kompliziert ist, dann schreibe ich auch nicht sofort eine Antwort, sondern ich sage, okay, ich komme darauf zurück, ich schaue mir das mal näher an. Nun, manchmal mache ich den Fehler und gebe sofort eine Antwort und überlege mir das danach und sage, Moment, so war das nicht unbedingt richtig. Ich muss dann zurück zu der Person und sagen, okay, nee, ich will das mal ein bisschen klarstellen. Also wie gesagt, aufpassen, dass man auch insoweit keinen Anstoß gibt, denn das ist ja kein unbedingt positives Zeichen, wenn man da jetzt eine falsche Antwort gibt oder eine vorschnelle Antwort, die man dann rechtfertigen und berücksichtigen muss und berichtigen. Aber es geht auch darum, dass die Kirche, die Predigerschaft, die Verantwortung hat, sie zu prüfen. Wussten Sie das? Es geht nicht nur darum, dass Sie die Verantwortung haben, zu prüfen. Aber wenn Sie geprüft haben, dann sollten Sie auch dann aufhören, irgendwie immer weiter und weiter zu prüfen und zu sagen, ich prüfe ja mal, ob das jetzt in der Predigt richtig war, denn das scheint mir ja nicht richtig zu sein und so weiter und so fort. Wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie mich natürlich, darum geht es mir nicht. Aber es ist die Einstellung, auf die es ankommt, weil Sie eben die Wahrheit nicht akzeptieren wollen, weil Sie sagen, ich mag das nicht, was da gesagt wird, ich müsste ja etwas tun, von daher will ich mal sehen, ob ich das widerlegen kann. Darum geht es mir. Schauen wir uns Jeremia an, Kapitel 6. Jeremia, Kapitel 6. Und die Verse 27 bis 30. Ich habe dich, sagt hier Gott zu Jeremia, zum Prüfer gesetzt für mein Volk, dass du seinen Wandel erkennen und prüfen sollst. Sie sind ganz und gar abtrünnig. Das ist das, was hier Jeremia, nachdem er geprüft hat, erkennen musste. Sie sind ganz und gar abtrünnig und wandeln verleumderisch. Erz und Eisen sind sie. Alle bringen sie Verderben. Der Blasebalg schnaubte, das Blei wurde flüssig vom Feuer, aber das Schmelzen war umsonst, denn die Bösen sind nicht ausgeschieden. Und darum heißen sie verworfenes Silber, denn der Herr hat sie verworfen. Die Verantwortung der Predigerschaft ist, die Bösen auszuscheiden. Wir haben Geduld, wir haben sogar sehr viel Geduld. Manchmal wurde mir sogar vorgeworfen, zu viel Geduld. Vielleicht, mag sein. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man eingreifen muss, um die Gemeinde zu schützen. Und ich werde nicht von dieser Verantwortung ablassen, ob es euch passt oder nicht. Und lesen wir jetzt auch Jeremia Kapitel 7 und Vers 16. Ganz, ganz kritisch hier. Du sollst für dieses Volk nicht bitten und sollst für sie weder Klage noch Gebet vorbringen, sie auch nicht vertreten vor mir, denn ich will dich nicht hören. Schauen Sie, worum geht es? Es geht um das Gebet für das Volk. Mit Antworten, ach Vater, so schlimm ist das doch gar nicht, übersehe das doch mal. Ja, die leben zwar in Sünde, aber okay, es ist doch nicht so wild. Es geht nicht darum, dass man nicht für jemanden, der ausgeschlossen werden musste aufgrund seines Verhaltens, beten soll, dass Gott ihn zur Reue bringt. Das nicht. Aber nicht, dass man jetzt um ihn betet oder für ihn betet, dass man meint, ach ja, das ist ja gar nicht so wild, was der gemacht hat und die Predigerschaft war sowieso verkehrt und die hätte das auch gar nicht so tun dürfen. Und wenn ich es gewesen wäre, ich hätte das ganz anders mich verhalten. Schauen Sie, Gott sagt hier sehr wichtige Worte, die wir uns alle hinter die Ohren schreiben müssen. 2. Korinther, Kapitel 8. 2. Korinther, Kapitel 8 und Vers 8. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe auch ich, sagt Paulus hier zu der Gemeinde, eure Liebe, ob sie rechter Art sei. Es geht hier in diesem Falle um eine Geldsammlung. Und er wollte sehen, okay, die anderen, die haben sehr von ihrem Herzen heraus gegeben, aber wie sieht es jetzt bei euch aus? Und er sagt dann so allerlei weitere Dinge hier über auch die richtige Haltung im Hinblick auf, wenn man etwas spendet. Tut man es aus Zwang oder tut man es aus Liebe Gott gegenüber, weil man es tun will? Man muss die Wahrheit kennen, keine Frage. Man muss die Wahrheit behalten. Man darf sie nicht aufgeben. Um die Wahrheit zu kennen, um die Wahrheit zu behalten, muss man sich von der Wahrheit überzeugt haben. Das ist die Verantwortung des jeden einzelnen Christen. Er muss sich selbst überzeugen von der Wahrheit, damit, wenn die Versuchung kommt, wenn die Prüfung kommt, und sie wird kommen, dass man nicht abfällt von der Wahrheit. Und man muss die Wahrheit lieben. Man muss lieben, dass das, was Gott einem sagt, auch das Richtige ist. Und danach auch leben. 2. Thessaloniker 2. Hier geht es um den Abfall, der kommen wird. Der ist ganz klar prophezeit. Den Abfall von der Wahrheit. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, die Verse 9 und 10. Schauen wir uns dies an. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, an unsere Arbeit und unsere Mühe. Aber das ist jetzt 1. Thessaloniker. Gehen wir zum 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 9. Aber auch das ist eine gute Stelle. Man soll sich daran erinnern, was die Predigerschaft für sie getan hat und tut. Auch das wird sehr leicht übersehen und für selbstverständlich angesehen. Aber hier 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Vielleicht war das inspiriert, dass ich jetzt die Stelle in 1. Thessaloniker kurz gelesen habe. 2. Thessaloniker 2 und Vers 9. Der Böse aber, der Mann der Sünde, der falsche Prophet, der wird in der Macht des Satans auftreten. mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie was? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Die haben die Wahrheit gehört. Sie alle haben die Wahrheit gehört, die sie mir heute zuhören. Aber haben sie die Wahrheit angenommen? Aber wichtiger noch, haben sie die Liebe zur Wahrheit angenommen und festgehalten? Oder war das alles nur so theoretisch? Sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Denn man muss die Liebe zur Wahrheit haben. Dann wird man bei der Wahrheit bleiben. Dann wird man auch letztendlich gerettet werden. Wer bis zum Ende ausharrt, der wird gerettet werden, heißt es ja. Zusammenfassend, was kann ich hierzu sagen? Was will ich hierzu sagen? Zunächst einmal, man muss die Wahrheit kennen. Man muss die Wahrheit behalten. Man muss die Liebe zur Wahrheit behalten. Was auch bedeutet, man muss der Wahrheit gemäß leben. Man hat die Wahrheit geprüft, man hat sich von der Wahrheit überzeugt. Man muss in der Lage sein, Fragen zu beantworten, Verantwortung zu geben für das, was in uns an Hoffnung ist. Aber man soll es mit Weisheit tun. Man soll die jeweilige Situation mit Weisheit bewerten. Man soll nicht die Perlen vor die Säue werfen. Es kommt manchmal sehr darauf an, was die Motivation des Fragenden ist. Und wenn es darum geht, dass der Fragende die Fragen stellt, um Zwist, um Streit zu erzeugen, dann sich davon fernhalten. Man darf nicht Zwietracht und Verwirrung durch Diskussionen sehen und sich auch nicht daran beteiligen. Wie Paulus sagt, das ist nicht die Sitte, die wir haben. Wir haben nicht die Sitte, dass wir streiten über das Gesetz in den Versammlungen. Aber ganz allgemein gesprochen, noch nicht einmal nur in den Versammlungen. Wir sollten sehr aufpassen, dass wir nicht über diese Dinge in Streit und Zwietracht und Kampf und so weiter geraten mit anderen. Man soll nicht seiner Meinung folgen, wenn diese Meinung nicht im Einklang steht mit der Wahrheit. Wie weiß man das? Nun, wir haben heute einiges gehört, wie man mehr und mehr zur Wahrheit kommt, wie das funktioniert. Aber ich möchte Sie zum Abschluss mit der Predigt oder dieser Predigt mit der Stelle in Philipper 3 belassen. Und überlegen Sie sich das mal genau, denn vielleicht sind Sie da auch mit einigem, was ich so gesagt habe, heute nicht einverstanden. Haben Sie Ihre eigene Meinung über gewisse Dinge. Philipper Kapitel 3, lesen Sie die Verse mit mir, Verse 15 bis 17. Wie viele nun von uns vollkommen sind, besser gereift sind, wir sind in der Wahrheit Gottes gereift, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem anderen Stück oder solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wenn ihr in einem anderen Stück anders gesinnt seid, wird euch Gott auch das offenbaren, wird euch Gott zeigen, warum ihr eine falsche Meinung habt. Aber man muss auch seinen Sinn offen behalten für das Wirken Gottes. Man muss auch bereit sein, sich zu ändern. Man muss auch bereit sein, zu akzeptieren, was Gott einem zeigt, wenn er zeigt, dass wir in einem Stück anders denken als er und seine Kirche. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Wenn man sich verbohrt auf das verlässt, was man so glaubt und zu wissen meint, dann wird man nicht in der Erkenntnis Gottes und Christi wachsen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.